herzlich willkommen zum Befreiungszeit-Podcast. Mein Name ist Janina Freinhagen und in dieser Folge wird es um das Thema Grenzen setzen gehen, beziehungsweise darum, sich zu distanzieren.
Vorab jedoch einmal die Warnung, ich habe diese Folge genau wie die davor auch einfach so frei von der Leber weg in mein Handy gesprochen. Das hat zur Folge, dass es durchaus einiges an Stör- oder Nebengeräuschen gibt, wie Geknister, Gerausche oder auch mal gelegentliches Knacken. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr und es ist trotzdem zu verstehen.
Ich habe in einem Gespräch, was ich neulich mit einer Freundin von mir geführt habe, festgestellt, dass diejenigen, die sich distanzieren, also die einen Cut setzen, die eine wie auch immer geartete Beziehung beenden, und ich rede jetzt hier nicht so sehr von Liebesbeziehungen, sondern vor allem von Freundschaften oder auch familiären Banden, diejenigen, die dieses Band durchtrennen oder die sich abgrenzen, eigentlich fast immer als die Täter wahrgenommen werden. Als diejenigen, die hart sind, egoistisch, empathielos, herzlos, unreflektiert.
Und das möchte ich so nicht stehen lassen. Und hoffe vielleicht einfach mal ein Perspektivwechsel oder einfach eine erweiterte Wahrnehmung dazu in den Ring stellen zu können. Denn
sowohl aus eigenem Erleben als auch bei Klienten und Bekannten habe ich immer wieder erlebt, dass manchmal eine Distanz von Menschen das Wertschätzendste und Gütigste und Gesündeste ist, was man tun kann. Aus unterschiedlichsten Gründen. Und auch hier wieder, ich rede nicht davon, sofort das Weite zu suchen, wenn es mal schwierig wird. Ich rede nicht davon, unkommentiert oder ohne das Gespräch zu suchen oder jemanden zu ghosten oder so. Das ist nicht das, wovon ich rede, sondern irgendwann einmal, wenn man sich bemüht hat, wenn man versucht hat, Verständnis zu bewirken, wenn man sich bemüht hat, empathisch in die Rolle des Gegenübers hineinzuversetzen, wenn man immer wieder letztendlich auch darum gekämpft hat, gesehen, wahrgenommen, gehört zu werden, und man das Gefühl hat, das Gegenüber kann einen entweder nicht wirklich hören oder gar nicht richtig wahrnehmen oder ist einfach grundnegativ oder es ist einfach nicht kompatibel. Das Gegenüber ist, es gibt auch so Menschen, die ja chronisch ihren Blickwinkel auf das Negative im Leben ausgerichtet haben und die immer nur Mord und Zedere schreien und die sich chronisch als Opfer der Umstände erleben, wo die anderen immer schuld sind und wo das Glas immer halb leer ist. Und das macht was. Das schwingt unglaublich niedrig. Und in dem Versuch, solche schwarzen Löcher von außen zu füllen, brennt man häufig selber leer. Wenn, und das war so die Erkenntnis dieses Gesprächs, was ich dann hatte, oder ja, mir ist nochmal das bewusster geworden, ist, manchmal ist es gütiger loszulassen, und zwar für alle Beteiligten. Wenn ich zum Beispiel mir von jemandem, egal ob in einer Partnerschaft oder in einer Freundschaft oder auch in einer, Krankenwagen, ich hoffe, ich werde noch gehört, oder auch in einer familiären Beziehung wünsche, er möge mich sehen für das, was ich wirklich bin, außerhalb der Schublade, in die ich vielleicht im Laufe der Jahre gesteckt wurde. Weil wir alle haben unsere Filter drauf, wir alle sehen unsere eigene Realität, haben unsere eigene Wahrheit, und durch unsere eigene Erfahrung und Traumata und Kompensationsstrukturen und eben auch die eigenen Filter, die wir drauf haben, nehmen wir Menschen auf eine bestimmte Art wahr, und wir nehmen Menschen auch auf eine Art wahr, wie es uns dienlich ist.
Und manchmal darf man sich ganz banal, glaube ich, auch einfach fragen, mag ich die Menschen, mit denen ich in regelmäßigen Kontakt stehe, eigentlich noch? Wir sind manchmal so auf Autopilot, was Freunde oder Bekannte oder eben auch Verwandte angeht, dass wir unsere Beziehung zu denen gar nicht hinterfragen, so nach dem Motto, auch mit denen bin ich schon seit Jahren befreundet oder die kenne ich schon seit dem Kindergarten oder
mit ihm verwandt ist, Ein Totschlagargument dafür wäre, dass man den Kontakt dauerhaft aufrechterhalten muss, vollkommen unabhängig davon, wie es einem mit diesem Menschen geht und ob der wertschätzend und liebevoll mit einem umgeht. So frei nach dem Motto, Blut ist dicker als Wasser. Was übrigens ein vollkommen verkannter und auch fehlrezitierter Spruch meiner Information nach ist, weil ursprünglich kommt dieser Spruch aus dem Englischen und hieß mal, das Blut der Bruderschaft ist dicker als das Wasser des Mutterleibs. Weil man sich damals eben in Brüderschaften, also in gewählten, in Wahlfamilien, in gewählten Zusammenkünften Blutschwüre geleistet hat. Und deswegen ist der Spruch, Blut ist dicker als Wasser, heute, wie er genutzt wird, tatsächlich konträr zu dem, wie er ursprünglich mal gemeint war. Wenn euch also nochmal jemand sagt, ne, Blut ist dicker als Wasser, du hast nicht das Recht, deine Familie zu verlassen, dann weißt du, so funktioniert es nicht. Zurück zum Thema. Also nehmen wir also zum Beispiel mal an, ich wäre mit jemandem in Kontakt, der eigentlich per se erstmal liebevoll ist, von dem ich mich aber absolut nicht gesehen fühle, also nicht wahrgenommen fühle, verkannt fühle.
Und wünsche mir eigentlich immer wieder etwas Bestimmtes von diesem Gegenüber, also nämlich wirklich, wirklich gesehen zu werden und wahrgenommen zu werden und stelle irgendwann fest, krass, das ist eigentlich genau wie bei meiner Mutter. Die hat mich auch nicht gesehen. Die hat mich auch nicht wahrgenommen. Kann genauso gut der Vater oder sonst was für eine Bezugsperson sein, ja. Aber und trotzdem höre ich nicht auf, diesem Menschen, also dieser Person jetzt in meinem Leben, in meinem Erwachsenenleben, immer wieder mein Sein zu erklären. Immer wieder letztendlich fast darum zu betteln, bitte sieh mich doch. Sieh doch, wer ich bin. Und
vor allem in den extremen Fällen, wo wir wirklich ganz klar schlecht behandelt werden, wo jemand wirklich hässlich mit uns umgeht und wir immer wieder versuchen, den Täter doch verzweifelt dazu zu bringen, zu verstehen, wie hässlich er mit uns umgeht, damit er doch irgendwann sagen möge, ach ja, ich verstehe, ich habe dir Unrecht getan, du bist wirklich großartig, dass du das immer ausgehalten hast oder wie rücksichtsvoll du immer bist oder wie geduldig du mit mir bist. Du hast recht, ich habe dir Unrecht getan, ich war hässlich zu dir, bitte verzeih, ich ändere mich. Spoiler, das wird nicht passieren. Das ist bei den Eltern schon nicht passiert, das wird in der Beziehung auch nicht passieren. Mit anderen Worten, umso hässlicher jemand zu uns ist, umso schwerer fällt es uns tatsächlich häufig, eine gesunde Grenze zu setzen, wenn wir da noch offene kindliche Wunden haben. Deswegen kann eine drastische Trennung manchmal das Liebevollste sein für uns selbst, was wir tun können. Manchmal ist ein Kontaktabbruch ein Akt der Selbstliebe. Und wenn dann, also zum Beispiel aus familiärer Perspektive, häufig mit der moralischen Keule geschwungen wird, so nach dem Motto, ja, ich liebe dich doch aber, dann darf man sich vielleicht mal bewusst machen,
Liebe will nichts, Liebe ist. Und wenn es darum geht, zu sagen, aber ich liebe dich doch, und das aber eigentlich heißt, ich brauche dich doch oder mit dir geht es mir doch so sehr viel besser. Du bist doch der großartigste Mensch, den ich kenne und gleichzeitig kann dieser Mensch, der das sagt, dich aber gar nicht sehen. Dann mag er das für Liebe halten, ich würde das als ich brauche dich betiteln. Denn wenn man jemanden wirklich liebt, ist man an dessen Wohlergehen interessiert, dann will man dessen Bestes und dann sieht man den möglichst außerhalb seiner eigenen Nöte und Bedürfnisse. Ist das immer so möglich? Nein, ich rede hier jetzt mal von dem rein theoretischen. Wenn ich also jemandem sage, ich liebe dich und das bedeutet dann aber, du darfst dich nicht von mir trennen, weil dann geht es mir schlecht oder ich liebe dich doch so abgöttisch, wieso schiebst du mich denn weg? Dann heißt das noch lange nicht, dass der andere Mensch dich auch geliebt fühlt. Wir haben fast alle unterschiedliche Arten, also ich rede jetzt hier nicht nur von den fünf Sprachen der Liebe, sondern eben auch unterschiedliche Bedürfnisse oder Arten, wodurch wir uns geliebt fühlen. Und gebraucht zu werden bedeutet nicht geliebt zu werden. Liebe lässt frei. Und wenn ich jetzt immer wieder so jemanden in meinem Leben habe, der mir auf Stein und Bein schwört, dass er mich liebt und der mit mir Zeit verbringen möchte, und selbst wenn es, also es muss noch nicht mal eine Beziehung sein, es kann auch eine Freundschaft sein, und der mir sagt, ich wäre ihm unglaublich wichtig und ich fühle mich von dem aber nicht gesehen und trotzdem kann ich nicht loslassen, dann ist das häufig eher eine Traumareaktion, weil ich immer noch hoffe, also zumindest kindliche Anteile von mir, dass dieser, würde ich diesen Menschen, der ja behauptet, mich zu lieben und das wahrscheinlich in seinem Leben auch tut, dazu bringen, mich wirklich zu sehen. Mich, meine Essenz, das, was mich meiner Meinung nach ausmacht, wirklich auf mich einzugehen, also empathisch zu sein, wirklich zu verstehen nach so und so vielen Jahren, was meine Bedürfnisse eigentlich sind, wodurch ich mich geliebt fühle, was mir wichtig ist. Dann habe ich damit meinem inneren Kind bestätigt, dass es möglich ist, auch von Mama oder Papa so wahrgenommen, gesehen und geliebt zu werden. Meistens ist das eine blutende Wunde, wenn ich dann nicht sage, du, mit aller Wertschätzung und allem Respekt, das, was du da machst, engt mich ein. Du hast eine Erwartungshaltung an eine Form der Beziehung, die mir nicht dient. Und ich möchte nicht länger darum kämpfen, von dir wahrgenommen und gesehen zu werden. Das sagt nichts über den Wert der anderen Person. Das sagt nichts darüber, ob sie richtig oder falsch ist. Das urteilt nicht, gar nichts. Es sagt nur einfach, ich bin mir selber wichtig genug, um selbstliebend zu handeln. Und ich erkenne, dass mein permanenter, andauernder Versuch, mich dir zu zeigen und dafür zu kämpfen und darauf zu hoffen, dass du mich irgendwann wahrnehmen und sehen kannst, eigentlich der verzweifelte Versuch ist, doch noch von unseren Eltern oder Mama oder Papa oder welcher Bezugsperson auch immer geliebt zu werden. Zumindest wenn wir das in unserer Kindheit so erfahren haben, dass wir uns vielleicht nicht gesehen gefühlt haben, weil wir eben die viel beschriebene Ego-Bestätigung der Eltern waren oder eben dafür da waren, damit sie glücklich waren oder deren Träume erfüllen mussten oder eben nach, das macht man oder das macht man nicht, gelebt haben oder eben eigentlich nur im Außen eine Image-Figur darstellen mussten, besonders schön, besonders leistungsfähig, besonders, damit unsere Eltern sich gut fühlen. Auch da, das klingt immer so vorwurfsvoll, aber dazu darf man auch mal sagen, wir sind eine Generation, ob nun meine oder noch eine Generation jünger, die ein ganz anderes Maß an Freiheit geschenkt bekommen haben, die nicht nur einen anderen Zugang zu Informationen haben durchs Internet, wo die Reels häufig so tiefgründig psychologisch auch sind, so viel über Trauma auch geredet wird, dass wir ein ganz anderes Verständnis A dafür haben, B auch ein anderes Verständnis für diese Schöpferqualität, die wir mitbekommen haben, dass wir eben nicht nur Opfer der Umstände sind, dass wir eben nicht nur das Ergebnis unserer Kindheit sein müssen, sondern dass es auch ein ganzes Stück weit oder wenn nicht überhaupt hauptsächlich in unserer Hand liegt, Veränderung zu bewirken und dass wir die Veränderung sein dürfen, nach der wir uns sehen. Und dieser Mindset in Kombination mit diesem ganz anderen Zugang zu Medien und damit Informationen und aber auch natürlich nicht die Eltern der Kriegsgeneration zu sein, zumindest hier in Deutschland, sondern schon eine Generation weiter, das macht ganz viel. Wir haben ganz andere Chancen inzwischen, uns unsere eigenen Baustellen, Wunden und Themen anzunehmen, als unsere Eltern das hatten. Deswegen mit aller Wertschätzung und aller Liebe, wenn ich etwas sage, was klingt, als wäre ich pauschal gegen eine Elternfraktion, das stimmt nicht. Also es geht nur darum, auch den Schmerz mal zu verbalisieren und anzuerkennen. Denn worauf ich hinaus möchte, ist, dass wenn ich immer wieder diesen Kontakt aufrechterhalte und auch im Vorwurf dann bin, also du siehst mich gar nicht, du liebst mich gar nicht und das Gegenüber das aber gar nicht greifen kann, weil das Gegenüber der festen Überzeugung ist und für ihn ist das vielleicht auch so oder sie, dass sie oder er uns liebt, dann ist das nicht liebevoll dem Gegenüber. Das ist dieses klassische Muster und auch da, es geht nicht darum, dass das eine Tier besser wäre als das andere. Aber das wäre, als wenn ich zu den Fischen hingehe oder zu dem speziellen Fisch und ihm vorwerfe, dass er nicht fliegen kann. Ich bräuchte, du siehst mich nicht, du siehst meine schönen Flügel nicht. Warum kannst du denn nicht mit mir fliegen? Und das ist nicht fair. Wir fühlen uns also nicht gesehen von dem Fisch da im trüben Wasser und vielleicht sieht er uns tatsächlich nicht, weil wir im Paradiesvogel sind. Aber ist es denn fair, den Fisch dafür zu beschämen oder ihn dafür zu kritisieren, statt zu sagen, weißt du, was ich merke, es verletzt mich, dass du nicht erkennen kannst, wer ich meiner Meinung nach wirklich bin. Es tut mir nicht gut, dass du nicht in der Lage bist, mich so zu lieben, wie ich das bräuchte. Und deswegen lasse ich los. Und dieses Loslassen mag manchmal nach einer harten Grenze aussehen und auch da kann man ja auch im familiären Kreis, es gibt einfach auch Menschen, die uns aufgrund ihrer eigenen Traumata und Geschichte und Wunden und Verletzungen und vielleicht auch einer Unfähigkeit auf wirklich emotionalem Tiefgang oder der Angst davor, wirklich hinzugucken, aus was für Gründen auch immer, das ist eigentlich tatsächlich fast nebensächlich, auch im familiären Kreis gibt es Menschen, die uns einfach Energie rauben und die langfristig uns wirklich immer wieder verletzen und wo wir auch noch so viel Mühe und Liebe und Zeit und Energie investieren können, es auch nach Jahren, manchmal sogar Jahrzehnten nicht dazu gekommen ist, dass wir uns von denen wirklich gesehen und wertgeschätzt und anerkannt und geliebt fühlen, zumindest nicht auf der Ebene, wo wir es bräuchten. Und da darf man sich irgendwann die Frage stellen, wem dient es, daran festzuhalten? Wessen Not wird da weiter gefüttert? Und da kann ich ganz klar sagen, ja, die der inneren Kinder, die sich so sehr danach sehen, geliebt, anerkannt und wertgeschätzt zu werden. Und da darf man irgendwann dahin gehen zu sagen, es ist Zeit, dass ich die Mutter oder der Vater oder im Idealfall beides werde für meine inneren Kinder, dass ich zu dem Elternteil werde, den ich früher gebraucht hätte. Und dauerhaft an Menschen festzuhalten, die mir nicht gut tun, die mich verletzen. Wem dient das? Dient es mir? Dient das den anderen? Wenn man eine Grenze setzt, eine sehr harte Grenze, also gerade wenn Kinder ihren Eltern das gegenüber tun, dann ist häufig der Vorwurf den Kindern gegenüber. Also wie kannst du so undankbar sein? Das sind doch deine Eltern. Und wie kannst du so herzlos sein und egoistisch? Aber es wird selten die Frage gestellt, krass, was haben deine Eltern denn getan, dass du so einen harten Cut setzen musstest? Weil das ist eine Entscheidung, die trifft man nicht einfach so. Die trifft man meistens aus Schmerz heraus, weil es keine Alternative gab. Und wenn man so eine Entscheidung getroffen hat, dann hat man das, wie gesagt, selten leichtfertig getroffen. Und dann ist das meist der Punkt, wo man irgendwann gemerkt hat, ich muss mich entscheiden, wer ist wichtiger? Meine Eltern oder die Bezugsperson, um die es geht, oder ich? Wer ist in meinem Leben wichtiger? Und das ist tief traurig, dass man als Mensch manchmal gezwungen ist, diese Entscheidung zu treffen, für sich selbst und vermeintlich gegen jemanden, von dem man sich eigentlich Liebe erhofft und dem man vielleicht sogar im Kern Liebe empfindet, wo man aber weiß, würde ich dauerhaft die Verbindung mit dir bestehen lassen, würde ich darunter leiden. Ich würde Rohbau an mir selbst betreiben. Ich würde mein Herz in einen Käfig sperren müssen, um damit dauerhaft umgehen zu können. Und ich habe es verdient, mit offenem Herzen durch die Gegend rennen zu dürfen. Ich habe es verdient, Menschen in meinem Zirkel, in meinem Corner, also in meiner Ecke, in meinem Kreis zu haben, die wirklich für mich sind, die mich gewinnen, siegen, freudig, lebendig, glücklich sehen wollen und nicht umgekehrt, nicht Menschen, die nur sich selber sehen. Wenn also jetzt, gerade wenn Kinder das ihren Eltern gegenüber treffen, diese Entscheidung, dann tun sie das meist tatsächlich nach einer sehr langen Zeit des Leidens und des vergeblichen Bemühens. Und auch da darf man sich irgendwann fragen, ist es nicht tatsächlich so oder das Gütigste, was sie tun können? Wären diese Menschen, also wäre jemand bereit oder in der Lage, so selbstreflektiert, so sicher in seinem Standing, in seinen Entscheidungen, in seinen Emotionen, in sich selbst, dass er vollkommen unreaktiv wäre, also sagen kann, ich sehe, dass du mich niemals sehen wirst. Ich sehe, dass ich immer das schwarze Schaf in der Familie sein werde. Ich sehe, dass du immer enttäuscht sein wirst von mir, dass du immer Vorwürfe haben wirst an mich und trotzdem halte ich den Kontakt aufrecht, nicht aus Schmerz heraus, nicht weil ich eine Erwartungshaltung an dich habe, sondern wirklich, weil ich so heroisch bin und so gefestigt in mir, in meinem Kern, in der Selbstliebe, dass ich dir Liebe schenken kann, ohne dass es mir etwas nimmt, wenn du mir nichts entgegenbringen kannst. Weil ich nicht mehr in Resonanz gehe mit dem, was du von mir hältst und was du, wie du mich siehst und in die Schublade, in die du steckst, weil ich keine Hoffnung mehr daran habe, dass du mich irgendwann siehst. Wenn man so weit ist und man wirklich einfach aus reiner Güte und Herzenswärme den Kontakt für den anderen aufrechterhalten kann, als ein Geschenk der Liebe, dann ist das wunderschön. Aber den Anspruch an sich selbst oder dass jemand anders den Anspruch an einen hat, wenn man vom Gegenüber nicht gut behandelt worden ist, den finde ich exorbitant hoch. Und ich kann für mich sagen, ich kenne, glaube ich, niemanden, der das kann, ohne darunter zu leiden, der wirklich diese Stufe schon erreicht hat, wo er sagen kann, ein Buddha könnte das bestimmt, nehme ich an. Aber die wenigsten von uns sind in der Lage, das so zu sehen oder so wirklich erleben zu können. Und das müssen wir auch nicht. Wir sind Menschen. Wir dürfen Bedürfnisse haben, Nöte, Ängste, Sorgen, Hoffnung. Es geht nicht darum, immer erleuchteter und heiliger zu werden, sondern vielleicht ist der Weg der Erleuchtung, in unseren liebenden Kern zu kommen. Und das bedeutet aber auch, im Reinen zu sein mit unserer wahren Essenz und uns selbst, unser Leid ernst zu nehmen und uns selbst ein Stück weit zu priorisieren. Ich glaube zum Beispiel, das mag eine sehr unpopuläre Ansicht sein, ja gut, surprise, surprise, wie meistens, aber würden wir alle viel mehr dafür sorgen, dass es uns gut geht, und zwar nicht auf eine egozentrierte Weise und nicht auf eine, ich bin der einzige Mensch, der hier zählt oder wichtig ist, und auch nicht aus einer überzogenen Reaktion heraus, weil ich glaube, das passiert ganz oft. Wenn wir uns zu lange über unsere Grenzen hinweglatschen lassen haben, dann explodieren wir irgendwann und fangen an, um uns zu hauen mit Grenzen und werden kalt und abweisend, aber eigentlich, weil wir es nicht mehr aushalten, verletzt zu werden. Hätten wir viel früher eine gesunde Grenze gesetzt, einfach nur im Sinne von, so, das bin ich und das bist du und das ist schon Physik und hier stoppt der Bus. Das ist kein Angriff. Ein Nein ist kein Angriff. Ein Nein ist eine gesunde Grenze. So, ich habe meine Bedürfnisse, du hast deine Bedürfnisse und die sind nicht immer kompatibel. So, ich möchte das nicht. Wobei eine Grenze nicht, also eine Bitte, bitte lass das, oder ich möchte das nicht, hör bitte auf damit, das ist eine Bitte und keine Grenze, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wobei, vielleicht sage ich da gleich nochmal was zu. Ich versuche mal sortiert zu bleiben, ist nicht so einfach. Wenn ich also eine Entscheidung treffe für mich, aus Liebe für mich, nicht aus Hass gegen jemand anderen, nicht aus Wut und Vorwurf, sondern wirklich aus Liebe für mich, wieso muss man das so häufig verteidigen? Wieso wird man dann, und das war ja die Frage am Anfang, die ich mal in den Raum geworfen habe, wieso ist man dann hartherzig? Wenn jemand eine so, ich nenne es mal harte, drastische, nee, hart ist vielleicht kein schönes Wort, eine drastische Grenze setzt, dass er den Kontakt abbricht, dann tut er das selten gegen jemanden, sondern zumindest nicht, wenn es in einer Freundschaft ist oder in jemanden, der ihm eigentlich am Herz liegt, sondern aus Liebe für sich selbst. Auch wenn man sich für das Ende einer Ehe oder einer Beziehung entscheidet, ist es häufig, sich in Liebe zu trennen, also zu sagen, du liegst mir am Herzen und ich liebe dich, aber es geht nicht mehr, ich muss jetzt hier aus diesem Konstrukt, aus diesem Miteinander aussteigen, weil ich mich sonst verliere, weil ich kaputt gehe, weil es mir nicht mehr dient. Das ist eins der schwierigsten Dinge, die du tun kannst. Weil wir wollen Liebe, wir wollen Symbiose häufig, wir sind Herdentiere. Das schmerzt unglaublich, aber zu wissen, wer tue ich das nicht, gehe ich unter. Und dann von allen zu hören, man wäre herzlos, man wäre unfair, man wäre radikal, man wäre vielleicht sogar unreflektiert, unempathisch, herzlos. Das ist noch ein Schmerz obendrauf. Und ich glaube, die Leute, und das war so ein bisschen die Erkenntnis des Gesprächs, die das sagen, sind häufig die Leute, die sich nicht trauen, eine Grenze zu setzen. Die aus Schuldgefühlen heraus, weil sie nicht die Böse oder der Böse sein sollen, wollen oder weil sie Angst haben, das Gegenüber so zu verletzen. Und auch dann ist es häufig, ja, natürlich sind wir als mitfühlende Wesen, wollen wir jemand anderem nichts Böses tun und wir wissen, dass, also gerade bei unseren Eltern, ne, oder Geschwistern oder von anderen Familienmitgliedern, dass die dann leiden würden unter unserem Rückzug. Aber meistens ist es nicht nur, dass wir, da habe ich eine ganze Folge zugemacht, auch darf man sich von der Familie trennen, weil da geht es um das Schuldthema. Also häufig ist es nicht nur, dass wir den Schmerz des Gegenübers nicht ertragen, sondern auch, dass wir uns dann schuldig fühlen. Und es ist so schmerzhaft, immer, immer, immer der oder die Böse zu sein. Und erst recht, wenn das Handeln eigentlich nur davon bestrebt ist, irgendwie wieder Luft kriegen zu wollen, klarkommen zu können.
Sich nicht länger verletzen zu lassen.
Und nochmal, wären wir so weit, dass wir sagen könnten, weißt du was, ich habe mich von sämtlichen Bedürfnissen, Erwartungen und Wünschen dir gegenüber gelöst. Einfach aus meiner Güte heraus gebe ich dir all die Liebe, die ich habe und wir können gerne weiter Kontakt haben, weil alles, egal wie du mich siehst und egal was du von mir willst und egal was du über mir sagst.
Und egal wie schlecht du mich behandelst oder auch behandelt hast in meiner Kindheit.
Was für Kommentare du mir vielleicht auch unbewusst um die Ohren hast, es macht alles nichts mehr mit mir. Dann würden wir das sicherlich tun. Aber vielleicht sind wir keine Übermenschen. Vielleicht ist es das Liebevollste und Gütigste, was man dann manchmal tun kann, zu sagen, mit allem Respekt und aller Wertschätzung, es ist leichter ohne dich in meinem Leben. Ich kann wieder atmen ohne dich in meinem Leben. Ich wünsche dir alles Glück der Welt, aber bitte lass uns von jetzt an getrennte Wege gehen. Wobei das schon wieder eine Bitte ist und schon wieder die Hoffnung darauf, man möge doch nicht verurteilt werden dafür. Aber sich für sich selber zu entscheiden, indem man jemand ausgrenzt, und das ist das, worauf ich hinaus will, ist häufig oder ist selten eine Kurzschlussreaktion, sondern eine Reaktion, die aus Selbstliebe entsprungen ist und unglaublich schwierig und schmerzhaft ist. Weil wir auch alle Angst davor haben, alleine zu sein. Wir haben Angst davor, ausgegrenzt zu werden. Wir haben Angst davor, der Böse zu sein. Wir haben Angst davor, als unsozial und hartherzig zu gelten.
Und ich sage dann immer, wenn es mir nicht dient oder mir jemand nicht dient, dann hat er in meinem Leben irgendwie keinen Raum verdient. Das klingt immer so berechnend. Was ich damit aber wirklich sage ist, wir sind so bereit oder so schnell bereit zu akzeptieren, dass andere Leute mit uns schlecht umgehen. Wenn wir eher empathisch und eher reflektiert, dann verstehen wir immer, aus was für Beweggründen heraus der andere handelt, wie er es nun mal tut. Oder wir akzeptieren, dass er da vielleicht gefangen ist in seinen eigenen Mustern. Oder wir sagen uns immer wieder, naja, er meint es ja nicht böse. Aber irgendwann muss doch mal gut sein. Irgendwann muss doch mal der Punkt kommen, wo ich mich frage, wo bleibt eigentlich mein Mitgefühl für mich selbst? Und wenn ich dann auf lange Sicht wirklich an dem Punkt bin, wo ich merke, es raubt mir immer wieder Energie. Jedes Mal bin ich eigentlich enttäuscht, weil die Erwartungshaltung oder die Hoffnung, es möge doch dieses Mal, wenn wir uns sehen, vielleicht endlich anders sein. Ich wäre endlich verstanden worden. Das Gegenüber wäre endlich in der Lage, wertschätzend, liebevoll, respektvoll mit mir umzugehen. Und ich werde wieder enttäuscht. Dann muss doch irgendwann mal der Punkt da sein können oder dürfen, dass ich sage, mir zuliebe möchte ich nur noch Menschen in meinem Leben haben, die gut zu mir sind, und die mich hochschwingen lassen und die mir auf lange Sicht gesehen ein gutes Gefühl geben, wo ich mich geliebt fühle. Und kannst du das nicht? Bist du jemand oder da die Begegnung mit dir etwas, was mich dauerhaft runterzieht, was mich dauerhaft belastet, was mir also einfach nicht mehr dient? Nicht mehr dient im Sinne von, es dient weder meiner Entwicklung, noch meiner Leichtigkeit, noch meiner Freude, noch meinem Sein, noch mein, es raubt mir Potenzial, es raubt mir Energie, es raubt mir Möglichkeit, es bereitet mir Schmerz. Wozu ist das gut? Und wenn das der Fall ist, verdammte Axt, warum darf es dann nicht einfach mal gut sein? Und ich sage, es darf gut sein. Menschen, die mir über einen längeren Zeitpunkt hinweg immer wieder, trotz etlicher Bemühungen meinerseits, Verletzungen zugefügt haben und nicht gut zu mir waren. Die sind nicht die Opfer, wenn ich mich von denen trenne, sondern sie erfahren die Konsequenz ihrer eigenen Handlungen.
Und da möchte ich einfach mal einen ganz großen Punkt machen und dann vielleicht nochmal einfach, das ist ja nicht immer für alle, aber nun mal einfach meine Wahrheit und deswegen nochmal auch eine spirituelle Perspektive dazu. Zwei Blickwinkel nochmal aus meinem Verständnis von einer übergeordneten Perspektive oder einer spirituellen Sicht. Das eine ist, ich subjektiv, wirklich in meiner Janina-Bubble, ne? Ich glaube, dass wir inkarnieren und uns vorab schon unsere Eltern aussuchen. Also ich glaube einfach, wir sind hier natürlich auch, um zu genießen, um zu erfahren, um zu leben, aber eben auch, um uns zu entwickeln. Und dafür brauchen wir bestimmte Grundvoraussetzungen. Möchten wir zum Beispiel absolute Fülle erfahren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Mangel geboren werden, relativ hoch. Denn wäre ich gleich mit Fülle umgeben, dann ist es schwer, da noch eine Wahrnehmung für zu entwickeln, für das Absolute, für dieses, ich finde Abundance immer so schön im Englischen. Ich finde, das ist noch griffiger als das deutsche Wort Fülle, aber das mag an meiner Leidenschaft fürs Englische, am Englischen liegen. Leidenschaft, auch so ein Wort, ne? Ich meine, im Deutschen, es schafft Leiden und im Englischen klingt es viel schöner, oder? Also ich meine, Passion, das ist doch so, da hört man doch das Feuer, oder? Das ist so, ich denke so, ja, geil, im Deutschen Leidenschaft. Na gut, okay. Ah, so, jetzt habe ich es wieder. Gehen wir also mal davon aus, ich habe mir aus spiritueller Perspektive meine Eltern ausgesucht, weil ich auch ein bestimmtes Lernfeld haben wollte. Also möchte ich das absolute Helligkeit erfahren und Licht, weil ich einfach erfahren möchte, wie weit kann ich es schaffen, in dieser Inkarnation Helligkeit zu erfahren, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass ich in Dunkelheit geboren werde. Also das meine ich damit. Und ohne den Kontrast würde ich eventuell die Helligkeit auch gar nicht als so strahlend wahrnehmen können. So, und davon ausgehend, dass es immer die richtigen Eltern sind, darf man das auch mit Dankbarkeit machen. Und da kommt noch hinzu, dass die Seelen, die sich einverstanden erklärt haben, die, nennen wir es mal Bösewichte, und das meine ich nicht so veralbernd oder verharmend, wie es klingt, sondern also wirklich diejenigen zu sein, die uns Schmerzen zubereiten und die uns triggern und die also gerade im familiären Umfeld, ne? Ich rede jetzt ja von den Familien, in die man inkarniert. Also die Leute, die uns Leid zufügen, sind häufig die Seelen, mit denen wir schon zig Male inkarniert sind. Das sind die Seelen, die uns am meisten lieben. Das sind die Seelen in unserer Familie, weil sie, und tatsächlich heroisch, bereit waren, und ich sag's jetzt mal, wie es ist, die Arschlöcher, die Täter zu spielen, die wir in unserem Leben brauchten, um die Aufgaben oder in die Lernfelder, in die Entwicklungsfelder zu finden, die wir uns gewählt haben. Das ist ein Akt aus Liebe. Und in der Perspektive, aus der Perspektive oder dem, also für mich finde ich das unglaublich hilfreich, weil man dann letztendlich ein Stück weit auch in der Eigenverantwortung ist und auch sagen kann, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du meine Mutter bist. Ich danke dir aus tiefstem Herzen, dass du mein Vater bist. Erstens, ohne euch wäre ich nicht da. Und es gibt diese schönen systemischen Sätze, die, oh Hubschrauber, die sowas sagen wie, ich bin wie du. Und noch mehr, was genetisch einfach schon richtig ist. Und ohne dich wäre ich nicht da. Du kamst vor mir und ich folge. Du gibst, ich nehme. Das sind alles so klassische systemische Sätze, die einfach aus der Perspektive, dass unsere Eltern, selbst wenn sie manipulative, egozentrierte, missbrauchende Arschlöcher waren, und damit will ich den Schmerz, den sie verursacht haben, nochmal auf gar keinen Fall mindern. Ich will sie nicht aus ihrer Rolle befreien und sagen, wir sind selber schuld, weil wir haben es gewählt. Es geht hier nicht um Schuld, sondern es geht einfach nur darum, den Blickwinkel, die Perspektive ein Stück zu verändern, zu sagen, vielleicht
wenn wir das schaffen, das aus dem Blickwinkel zu betrachten, dass wir das gewählt haben, dann waren sie bereit, sich so von uns ablehnen zu lassen und solche Arschlöcher sind uns so zu verletzen aus Liebe. Sie waren bereit, die Position einzunehmen, weil wir gewählt haben, dass wir das, diese Erfahrung machen wollten. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich finde diese Idee unglaublich tröstlich, weil dann letztendlich als Überbegriff steht, über allem ist Liebe. Und das ist ein Blickwinkel, den ich wirklich, der nährt mich sehr. Und aus diesem Blickwinkel kann ich auch sagen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du mich geboren hast. Vielen Dank, dass ihr mich gezeugt habt. Vielen Dank, dass ihr mich bekommen habt. Vielen Dank, Mama, dass du der Kanal warst, der mich geboren hat. Ohne dich könnte ich diese Erfahrung gar nicht machen. Vollkommen unabhängig davon, ob meine Mutter der beste, großartigste, wundervollste Mensch der Welt ist und ich täglich mit ihr im Kontakt bin und sie wertschätze und huldige und sagen kann, du bist die Bezugsperson, die ich brauche und tagtäglich heute noch kann ich mich an dich wenden und dir mein Leid klagen oder fühle mich gesehen und abgrundtief geliebt und bin so sicher bei dir und du bist das ein Riesengeschenk in meinem Leben. Oder ob ich sage, ich hätte dich so gebraucht und du warst nicht da oder ich fühle mich von dir überhaupt nicht gesehen und nicht gewertschätzt und nicht, das ist völlig egal. Auf übergeordneter Ebene kann ich dann eine tiefe Dankbarkeit empfinden, unabhängig von dem, was der Mensch sich mir zeigt und wie er sich mir zeigt. Und dann kann ich sagen, es wird immer eine Verbindung geben und ich trenne mich, aus menschlicher Perspektive setze ich einen Cut, weil auch das mein Lernfeld ist. Ich darf lernen, dass ich mir wichtiger bin als jemand anderes in meinem Leben. Und ich tue es mit und aus Liebe. Und auf Seelenebene werden wir immer verbunden sein und ich bin dir zutiefst dankbar oder euch. Für mich ist es ein wunderschöner Gedanke, für andere mag das fürchterlich abstrakt sein. Und das zweite, ein nicht weniger spiritueller Blickwinkel, ist der, dass wenn wir von diesem, nennen wir es mal Konstrukt ausgehen oder der Idee, dass wir mehrfach inkarnieren, dann folgt man meist auch der Vorstellung davon, dass man immer wieder mit den gleichen Menschen inkarniert oder nicht selten. Das heißt, wir sind auch häufiger schon aufeinander getroffen, meistens, also in so Soul-Sessions erlebe ich das auch häufiger, wenn zum Beispiel wir schon 4-5 Mal hintereinander mit der gleichen Person immer in einem familiären Kontext inkarniert waren. Und die letzten 4 Mal war diese Person aber mein Kind. Und ich, der Vater zum Beispiel. Und jetzt ist es umgekehrt und ich bin auf einmal das Kind und die Person meine Mutter. Ja, wir sind ja nicht geschlechtsgebunden, wenn wir inkarnieren. Seele ist Seele. Dann kann es passieren, dass ich als Kind in diesem Mensch nie eine Autorität sehe, sondern immer das Gefühl habe, ich müsste diese Person ganz früh schon, also spätestens nachdem ich 5 werde, bemuttern oder so ein Gefühl von, ich bin verantwortlich für das Gegenüber. Dafür kann keiner was, sondern das sind tatsächlich die Erfahrungen aus früheren Inkarnationen. Das wäre noch so ein leichterer Fall, wo man einfach in der Soul Session das energetisch auch auflösen kann und transformieren kann, dass die früheren Erfahrungen da immer reinschwappen, weil es dann ein gesundes Mutterkind oder Vaterkind, ich weiß gerade nicht mehr, welches Konstrukt ich gerade gebaut habe, für alle viel, viel leichter fällt. Es gibt aber, wie gesagt, auch klassische Täter. Es gibt einfach, wer weiß denn, wer, und das ist jetzt, das sind sehr harte Worte, ne? Aber mal als Beispiel. Wer weiß denn, ob der Mensch, der jetzt mein Vater ist und der wirklich nicht wertschätzend mit mir umgeht und ich, oder vielleicht mich sogar schlägt oder regelrecht prügelt oder der säuft und dann jenseits von Gut und Böse ist oder der mich missbraucht oder der, die menschliche Abgründe haben ja keine Grenzen. Also wenn ich wirklich, wirklich schlecht behandelt werde, und das muss gar nicht so traumatisch sein, aber ich gehe einfach mal in den Endpunkt, weil es dann leichter zu greifen ist. Und trotzdem schaffe ich es mein ganzes Leben lang, mich nicht davon zu lösen, weil ich immer noch diese kindliche Not und diese kindliche Hoffnung habe, aber irgendwann wird er mich doch lieben. Und dann auch dementsprechend natürlich klassisch Muster habe, ne? Mir dann auch immer Partner bzw. Partnerin suche, denen ich meine Wertigkeit beweisen kann und immer wieder Menschen dann habe, die mich ablehnen oder im Worst-Case-Szenario eben auch
schlagen oder emotional nicht präsent sind, wo ich immer wieder dafür kämpfen kann. Also, naja, also will ich gar nicht jetzt Mutter- und Vaterwunden, da will ich jetzt gar nicht so weit ausholen. Vielleicht auch dazu, wenn es euch interessiert, schreibt mir das doch gerne mal in den Kommentar. Dann gehe ich darauf zu auch nochmal ein, wobei ich im Telegram-Kanal relativ viel auch zu Mutter- und Vaterwunden geschrieben habe. So, Frau Freinhagen, nicht selbst aus dem Konzept bringen. Also, wenn dieser Mensch, diese Seele vielleicht in früheren Inkarnationen derjenige war, der tatsächlich in Kriegsszenario mein Folterer war oder jemand war, der mir wirklich übel mitgespielt hat, ohne jetzt immer so Horrorszenarien beschwören zu wollen, also wirklich mir Leid angetan hat und was auch immer. Also es gibt ja, es ist ja nicht nur immer alles einfach so, wo jemand, und auch da geht es noch nicht mal um Schuld, aber nehmen wir mal wirklich an, jemand hat mich gefoltert, ermordet, was auch immer, im Kriegsszenario und auch ich, Opfer machen Opfer, ne? Also, und ich inkarniere jetzt neu mit dem und jetzt ist der mein Vater und er ist wieder in der Täterrolle. Vielleicht ist das Learning auch irgendwann mal, mich gegen diesen Menschen zu behaupten und mich für mich zu entscheiden und nicht weiter bereit zu sein, mich von diesem Menschen terrorisieren zu lassen und erniedrigen und zu demütigen und quälen zu lassen und irgendwann für mich selbst einzustehen und zu sagen, stopp. Stopp. Nicht mehr mit mir. Ich erkenne an, dass du gar nicht liebesfähig bist. Ich erkenne an, dass du mir nichts Gutes geben kannst. Ich schulde dir nichts. Eine Geburt ist ein Geschenk und kein Vertrag, an dem im Kleingedruckten stand, du schuldest mir jetzt dein Lebensglück oder du musst für den Rest deines Lebens mir dankbar sein dafür, dass du geboren wurdest. Mir wurde mein Leben geschenkt und wenn du nicht gut zu mir bist, dann darf ich mich jetzt lösen. Vielleicht ist die Lernaufgabe, nicht mehr sich selber zu opfern für das Wohlergehen eines Gegenübers. So, und nochmal, am allerschwierigsten ist es, sich aus und mit Liebe zu distanzieren. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir alle ein bisschen gütiger und gnädiger mit uns selber, aber auch mit denjenigen umgehen, die so eine Entscheidung fällen. Und eventuell auch bei denjenigen, die dann sehr schnell im Urteilen sind, die Anregung, vielleicht guckt der ein oder andere mal bei sich selber, ob er ein Thema damit hat, Grenzen zu setzen. Ob es Menschen gibt, die er selber gerne eigentlich nicht mehr sehen würde, wo er sich aber aus Schuld, aus Scham, aus Verpflichtung, aus Angst vor Einsamkeit nicht traut, eine längst überfällige, gesunde Grenze zu setzen. In diesem Sinne, gemeinsam für befreite Zeiten. Janina.